Deutschlandfunk, Information und Musik.
Deutschland sei jeden Tag Ziel hybrider Kriegsführung. Das hat Innenminister Dobrindt diese Woche gesagt. Gemeint sind Drohnenangriffe, Cyberattacken, gezielte Desinformation und vieles mehr. Um das Land besser davor zu schützen, hat das Bundeskabinett am Mittwoch einen Gesetzesentwurf verabschiedet. Es soll im Kern den Bundesnachrichtendienst und den Verfassungsschutz mit deutlich mehr Befugnissen ausstatten. Und seit Dezember 2025 gibt es außerdem ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum von Bund und Ländern. Welche Schritte sind sinnvoll, um hybride Angriffe abzuwehren? Darüber konnte ich vor der Sendung mit Thilo Geiger sprechen, am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg beschäftigt er sich mit hybrider Bedrohung. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Reimann.
Hybride Kriegsführung bewegt sich bewusst im Graubereich zwischen Frieden und Krieg. Was genau macht einen Angriff hybrid?
Also grundsätzlich sprechen wir bei hybrider Kriegsführung davon, dass es wie auch bei einem hybriden Auto mehrere Angriffsachsen, die man nutzen kann. Klassisch bei Kriegsführung denken wir an Panzerflugzeuge und U-Boote zum Beispiel. Bei der hybriden Kriegsführung ist es, Sie haben es angesprochen, mehr. Wir reden von Desinformation, wir reden von Spionage, von Sabotage, von Cyberangriffen und die Liste lässt sich noch sehr lang weiterführen.
Welches politische Ziel verfolgt der Aggressor damit?
Also wenn wir vom Aggressor Russland ausgehen, und davon können wir in den meisten Fällen tatsächlich ausgehen, geht es am Schluss darum, Länder, die in der NATO und in der EU sind, zu destabilisieren, um diese quasi aus den Bündnissen rauszutrennen, weil instabile Nationen neigen dazu, sich erstmal um die eigenen Probleme zu kümmern und die Nachbarn nicht mehr als so relevant zu sehen. Das heißt, Nationalismus zu fördern, und das klappt am besten durch Destabilisierung.
Jetzt reden wir im Moment sehr viel über Drohnensichtungen und die Gefahren, die von Drohnen ausgehen. Das ist allerdings nicht neu mit den Drohnen, die gesichtet werden über Flughäfen oder kritischer Infrastruktur. Die mit Sprengstoff und zünderbeladene Drohne am Flughafen Leipzig-Halle war dann natürlich der große Schock. Aber wie kann es eigentlich sein, dass Deutschland bei diesem Thema offenbar so lange weggeschaut hat?
Ich glaube, es hatte oft auch was damit zu tun, was man nicht sehen will, passiert nicht. Wir haben die Bedrohung, die hybride Bedrohung durch Russland eigentlich schon wahrnehmbar seit 2014 fortfolgend. Richtig auf das Tableau gekommen ist es erst mit der Zeitenwende und der Vollinvasion der Ukraine 2022, und auch dann hat es noch Anlaufschwierigkeiten gegeben. Auch der Zusammenhang wird selten gesehen. Man kümmert sich jetzt um Drohnen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung sind Drohnen jetzt relevant, weil es den Fall in Leipzig gab. In 2-3 Wochen sieht es dann schon wieder anders aus. Und die Politik reagiert natürlich da auf einen gesellschaftlichen Druck und kann jetzt davon profitieren, dass das lange Nerd-Themen waren im sicherheitspolitischen Diskurs, hat aber, und das muss man ehrlich sein, auch erst seit knapp einem Jahr wirklich etwas dagegen getan. Und da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass innerhalb von einem Jahr Wunder passieren. Dazu kommt noch bei Drohnen, das muss man auch sagen, das sehen wir in der Ukraine, die Drohnentechnologie entwickelt sich alle 6 bis 8 Wochen fort. Das heißt, wenn wir jetzt eine Lösung für die Probleme von heute haben, sieht es in 8 Wochen auch schon wieder anders aus. Und das ist natürlich auch was, was, sagen wir mal so, deutsche Verwaltungs- und Beschaffungsapparate nicht nur bei der Bundeswehr, sondern auch bei der Polizei natürlich vor enorme Herausforderungen stellt.
Naja, also bei dem neuen Drohnenabwehrzentrum geht es ja ganz konkret um ein Zuständigkeitschaos, das da herrscht. Und das kann man sich ja eigentlich nicht leisten. Sie haben es gerade angesprochen, wie schnell die Entwicklungen sind. Und natürlich auch bei der akuten Gefahr einer Drohne, die vom Himmel geholt werden muss, kann man sich nicht leisten, dass man erstmal diskutiert, wer ist denn nun zuständig. Hat Deutschland da neue Strukturen geschaffen und doch wieder Dinge falsch gemacht?
Ich weiß nicht, ob wir Dinge falsch gemacht haben, aber wir haben einen sehr, also zu Recht auch aufgrund unserer Historie, ein sehr enges Raster, was die Rechtsstaatlichkeit angeht, wer für was zuständig ist und wer für was auch nicht zuständig ist. Russland nutzt in seiner hybriden Kriegsführung, und das sehen wir auch bei den Drohnen, genau diese klaren Grenzen und greift immer auf die Grenzen der Zuständigkeit an. Und das macht es für uns natürlich schwer. Es gibt jetzt Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die werden in der Politik diskutiert. Da geht es dann darum, den Geheimdiensten mehr Kompetenzen zu geben. Es geht darum, Polizei und Geheimdienste besser zu vernetzen. Da müssen wir uns aber natürlich auch immer die Frage stellen, inwieweit geben wir dann auch etwas auf unserer Rechtsstaatlichkeit, um ein Problem zu lösen. Und vor allem ein Problem zu lösen, wovon wir ausgehen müssen, dass es eine 100%ige Sicherheit auch nicht geben wird. Wir müssen überlegen, wie groß Deutschland ist, wie viel kritische Infrastruktur wir haben und wie klein so eine Drohne ist. Da eine 100%ige Sicherheit zu garantieren, funktioniert nicht. Es wird am Schluss darum gehen, Risiko zu minimieren.
Deutschland steckt viel Geld in die Kriegstauglichkeit, in Waffen, Munition und Personal. In erster Linie soll das dann natürlich auch einem militärischen Angriff vorbeugen, aber hilft diese Form von Abschreckung auch bei hybriden Angriffen, die, wie Sie gesagt haben, nie ganz auszuschließen sein werden?
Ich würde einen klaren Jein antworten. Also grundsätzlich gegen und zu hybriden Angriffen gehören dann im Endeffekt auch militärische Angriffe. Dagegen hilft die militärische Aufrüstung und dies an dem Punkt leider, muss man sagen, auch alternativlos. Es darf aber nicht ohne andere Faktoren parallel laufen. Wenn wir jetzt nur auf die Rüstung setzen, ohne zum Beispiel die Demokratie zu stärken gegen Desinformationsattacken, ohne kritische Infrastruktur gegen Cyberattacken zu schützen und, dann haben wir nachher eine super ausgerüstete Armee. Wir haben aber kein politisch stabiles System, das dahinter steht. Und das ist auch Teil der Abschreckung. Denn Abschreckung besteht nicht nur darin, dass ich viele Panzer habe, sondern dass der Gegner auch glaubt, dass ich bereit bin, diese einzusetzen. Und wenn wir jetzt schon in den Bundestag schauen und im Falle eines Spannungs- und Verteidigungsfalls eine Zweidrittelmehrheit gar nicht so sicher ist, ist halt die Frage, wie stabil sind wir jetzt noch und wie stabil sind wir bei einer Bundestagswahl 2029?
Das ist eine interessante Frage. Wie schätzen Sie das ein?
Das ist eine Glaskugel. Was wir aber tun müssen, um daran etwas zu drehen, ist, dass wir gesellschaftlich, jetzt kommt wieder das blöde Wort Resilienz, resilienter werden gegen die ein oder andere Attacke. Wir neigen dazu, nach dem Fall jetzt in Leipzig, sehr schnell in Panik zu verfallen. Wir neigen auch dazu, wir denken an den Stromausfall oder den Anschlag auf die Strominfrastruktur, ob jetzt hybride oder nicht, den wir im Januar in Berlin erlebt haben, dass daraus sehr schnell so eine Art, ich will nicht von Massenpanik sprechen, aber dass sich schon ein Angstgefühl über Deutschland ausbreitet, obwohl es ein sehr lokales Event ist. Und ich glaube, da müssen wir besser werden. Das ist zum einen durch politische Kommunikation ist das zu erreichen, zum anderen aber auch, dass man Menschen erklärt, wie sie sich an der einen oder anderen Stelle schützen können. Und da geht es am Schluss auch mal darum, dass ich einfach ein paar Nudeln im Regal habe, weil wenn ich in der Lage bin, den ein oder anderen Ausfall, ob es jetzt infrastrukturell ist, ob es jetzt leere Regale im Supermarkt sind oder ein Stromausfall, kurzfristig zumindest selber wegzuatmen, dann ist die Panik und Angst gar nicht so hoch. Und ich glaube, an den Punkt müssen wir kommen, dass wir erstmal die Gefahr akzeptieren und die Gefahr ist da, die ist vielschichtig, und dann akzeptieren, dass wir selber etwas dagegen tun können und dass auch der Staat etwas dagegen tut.
Sie haben am Anfang dieses Gespräches gesagt, dass hybride Angriffe darauf abzielen, Demokratien zu destabilisieren und im Verlauf des Gespräches, dass es darauf ankommt, resilienter zu werden. Tut denn der Staat genug dafür? Tun denn Politiker genug dafür?
Beim Staat, wenn man sich mit den Behörden unterhält, die in diesem Bereich arbeiten, würde ich sagen, sind wir schon sehr gut aufgestellt. Da haben wir seit 2020 einen großen Sprung gemacht. In der politischen Kommunikation, glaube ich, können wir auf jeden Fall noch besser werden. Gerade bei der Gefahr durch Desinformation, bei der Gefahr zu Cyberattacken. Ich glaube, da können wir in der Kommunikation an den Bürger noch besser werden. Das sehen wir in Zwischenfällen, die es im Cyberbereich immer wieder gibt, dass Benutzer immer noch Passwörter benutzen, die waghalsig fragwürdig sind. Und da fängt es halt beim Kleinen an.
Wir haben mit Thilo Geiger gesprochen, Experte für hybride Bedrohung. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ich danke Ihnen.
Gerne.